Vom Heft Nummer 6 vom Bibelpanorama, das zweite. Heute die Lektion Nummer 12, Sprüche, Prinzipien fürs Leben. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Ein Tor lässt all seinem Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Sprüche 29, 11. Ja, das Buch der Sprüche, auch ein sehr interessantes Buch. Und heute Nachmittag, als ich mich vorbereitet habe auf diese Schulung, habe ich darüber nachgedacht, wieso können Weisheiten, die ja nicht immer so geistlich sind, ne, in der Bibel gelangen. Weil ja im Buch der Sprüche gibt's ja auch viele Sprüche, die, sagen wir so, quasi weltlich sind, quasi im Sinne von ja nicht weltlich im negativen Sinn, ja wie im Neuen Testament, ja das Wort weltlich ja negativ besetzt ist, ne, dieses System, die Weltlichkeit, aber jetzt im Sinne von ja einfach, ich sage so, nicht geistlich, ne, nicht geistlich. Es gibt ja viele Sprüche, die nicht geistlich sind, ich sage mal so, nicht von Gott reden oder so, von der Rettung und so. Und ja, das lässt mich nachdenken und ja, dass diese Wahrheit, die ich schon ein paar Male erwähnt habe, ja, dass Gott möchte, dass wir Christen intelligent sind. Das heißt ja, unsere Intelligenz einsetzen. Ja, das heißt nicht, dass ja Menschen, die weniger intelligent sind, ja ein Problem haben, aber dass wir unsere Intelligenz einsetzen mit unserer Kraft. Und das ja, warum muss ich das ja betonen? Für viele würde das ja ganz normal sein. Ja, okay, das ist normal. Aber andere würden sagen, nein, wer an Jesus glaubt, der muss sich ja Scheuklappen aufsetzen und sich ausschalten von der Welt, ja, weil ja die Intelligenz ja mit der Welt verbunden ist. Ja, intelligente Menschen sind ja, ich sag so, meistens dann Wissenschaftler und die sind alle Atheisten und so. Ja, es gibt Christen, die so denken, dass ja der Christ ja seine Intelligenz ausschalten muss. Und deswegen sage ich, nein. Meiner Meinung nach ist das falsch. Ein Christ kann Intelligenz und Glaube hundertprozentig benutzen, hundertprozentig gläubig sein und hundertprozentig intelligent sein. Man muss die Sache nur trennen. Es gibt ja Bereiche, die nicht, wo unsere Intelligenz nicht erreicht. Das sind die geistlichen Sachen und da müssen wir trennen. Wie jetzt zum Beispiel die Schöpfung. Die Schöpfung ist eine geistliche Sache. Gott hat ja das Universum ja aus der geistlichen Welt heraus geschaffen. Und deswegen ist es eine geistliche Sache, deswegen kann die Wissenschaft das nicht erklären. Deswegen ein christlicher Wissenschaftler, der zieht sich raus von diesen Themen. Und dieses Thema, Schöpfung und so, Evolution und so, das heißt, bekämpfte die Evolution. Aber in den meisten Feldern der Wissenschaft können Christen ja sich hundertprozentig hingeben, sei es jetzt in der Medizin oder in der Informatik oder in allen möglichen Bereichen, können die Christen sich hundertprozentig hingeben und ja, gute Ärzte, gute Wissenschaftler, sei es jetzt egal was, aber können forschen, können Medikamenten forschen oder alles mögliche so, ne, tausende Wissenschaften, die es gibt, sollen die Christen machen. Und nicht diesen Feld den Atheisten überlassen, sondern die Christen sollen zeigen, dass ja ein Christ ja auch seine Intelligenz einsetzen kann. So wie jetzt Salomo, der sehr, ne, sehr intelligent war. Gott hat ihm diese Gabe oder diese Intelligenz geschenkt. Und er hat dann ja ganz viele Sachen gemacht im Bereich der menschlichen Intelligenz, wie ja das Buch vom Prediger, was ja quasi ein philosophisches Buch ist. Und wir wissen ja, dass die meisten Philosophen ja Atheisten sind und weil sie in ihrer Philosophie aus dem Atheismus gehen. Das heißt, ihre Bedenken und so, die meisten Philosophen sind Atheisten. Ansonsten wären sie vielleicht gar nicht so weit gegangen, weil ja, wenn wir philosophieren und Christ sind, dann müssen wir ja nicht so tief gehen und hinterfragen, weil ja die Bibel zeigt uns schon die ganzen Grundlagen, warum existieren wir oder so. Das heißt, die atheistischen Philosophen, ne, die beschäftigen sich ihr Leben lang mit der Frage, was ist der Mensch und was ist der Sinn des Lebens? Ja, aber die Bibel, die sagt uns schon diese Sachen. Deswegen muss ein christlicher Philosoph ja nicht, ich sag mal so, nicht weit gehen in seiner Philosophie. Und deswegen sind vielleicht die meisten Philosophen ja Atheisten, ja. Und okay, zu viel geredet. Aber ansonsten, ne, sollen wir unsere Intelligenz einsetzen? Sollen wir nachdenken? Ich habe noch vor ein paar Tagen diesen Text gelesen, hier 1. Mose, ne, wo Gott den Menschen gesagt hat, ne, gestellt hat und gesagt, ne, verwaltet die Erde, wirft die Welt euch unter. Das heißt, der Mensch soll über die Tiere, über die Pflanzen, über die Schöpfung ne, verwalten, herrschen. Das heißt, verwalten, Autorität ausüben. Und ja, alle Sachen, die wir tun, die jetzt, ne, wir als Menschen tun, sind ja die Art, wie wir die Welt verwalten. Ja, okay, wir verwalten nicht die ganze Welt, aber wir verwalten das, was wir in der Hand haben. Egal, welcher Beruf wir ausüben, wir haben da einen Bereich, wo wir Macht ausüben. Das heißt, was die Sachen, die wir, ne, zu tun haben. Und das heißt, das ist ja der Stück, wo wir die Welt verwalten. Und das sollen wir gut tun. Und das hat ja mit Intelligenz zu tun. Wenn wir ja mehr intelligenter werden, und das kann man ja teilweise üben, das heißt, dass man ja mehr liest, dass man sich ja versucht, die Sachen zu verstehen, wie sie funktionieren und warum die so sind und so weiter. Man kann das üben. Das ist ja eine Entscheidung, ne, die man treffen kann und vielleicht sollte, sich für die Sache interessiert. Warum ist das so? Warum funktioniert das so? Und sich vertiefen in der Sache, weil dann wird man auch wachsen. Das heißt, wird man auch, wie sagen wir so, wenn man in einer Firma arbeitet und sich da immer interessiert und versucht, mehr zu lernen über das Thema, dann kommt man vielleicht in höheren Positionen in dieser Firma. Und wenn man jetzt in einer höheren Position ist, dann hat auch unser Wort mehr Gewicht. Und wenn ein Mitarbeiter, sagen wir so, ein niedriger Mitarbeiter hört, oh, aber der Chef, der ist Christ, ne? Das heißt, dann wird er das schon, ich sag mal so, anders sehen, ne, als umgekehrt, wenn der Chef hört, dass der Mitarbeiter, der kleine Mitarbeiter Christ ist. Ne, das ist schon völlig was anderes. Ne. Das heißt, wenn jemand, der oben ist, Chef einer Firma oder Chef einer großen Abteilung einer Firma und Christ ist, ne, dann betrachten die anderen ihn schon mit einem gewissen Respekt und werden denken, oh, aber wenn der Chef ein Christ ist, vielleicht ist das auch für was für mich oder so. Und deswegen sollten auch die Christen sich anstrengen, ne, immer zu forschen und die Sachen hinterfragen und versuchen, die Sachen zu verstehen. Und man weiß, okay, ab einem bestimmten Punkt sind die Sachen geistlich. Und das liegt in Gottes Hand. Und alles, was nicht geistlich ist, alles, was ja materiell ist, das gehört uns. Und das steht auch in 5. Mose. Es gibt Sachen, die verborgen sind und die gehören Gott. Und es gibt Sachen, die offenbart sind und die gehören uns. Eine andere Art, das Gleiche zu sagen. Wir sollen die Erde unterwerfen, die Schöpfung, das heißt, ne, in Besitz nehmen, die verwalten und verstehen. Gut, wer hat dann das Buch der Sprüche geschrieben? Und man würde vielleicht hier an dieser Stelle sagen, ja, das war Salomo. Dann muss ich ja ein Komma machen. Salomo hat ja die Sprüche verfasst und das ist noch was anderes als schreiben. Verfassen heißt ja, er hat die gesammelt, ja, das ist ein gutes Wort. Er hat die alle, ne, auf den Haufen getan. Das heißt, alle zusammen, was er so im Laufe seines Lebens gehört hat und von seinen Berater und so weiter gehört hat, er alles aufgeschrieben und ja sicher aufschreiben lassen. Ne? Das heißt, so war das ja halt damals. Es gab Menschen, die professionelle Schreiber waren. Die meisten Leute konnten nicht lesen und schreiben. Und auch die Könige nicht, ne, sowieso. Oder ja, vielleicht einige Könige. Vielleicht konnte Salomo schreiben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich schon, weil er so intelligent war. Aber dass er ja persönlich hier den Stift in der Hand genommen hat und die Sachen geschrieben hat, das glaube ich eher nicht, weil das ist ja viel, viel anstrengender, als einen Schreiber zu rufen und sagen, hier, notiere, was ich sagen werde. Ja, klar. Aber ne, er hat das, ich sage mal so, das unternommen. Und deswegen stehen auch in einige Teile der Sprüche die entsprechenden Autoren, wie hier in Sprüche 30, wo es steht Agur, Agur, und hier Sprüche 31, König Lemuel, und Sprüche 22 und 24, Unbekannten, in Klammern Weisen, unbekannte Weisen. Gut, poetischer Stil. Ja, Sprüche, das ist so ein besonderes Buch, ja, weil es ja ein besonderes Stil hat. Sprüche, das benutzt man auch, ja, sehr oft im Alltag. Ich selber benutze ja ganz oft Sprüche, solche kurze Sätze, die jetzt eine bestimmte Wahrheit ausdrücken, ne? Und die benutzt man oft, und ja, in der Bibel, ne, haben die das auch gesammelt, hat Salomo die gesammelt. Ja, warum? Weil das Volk sowas ja viel leichter auswendig lernt. Ja, man lernt ja einen Spruch ja viel, viel leichter als, ne, hier lange Sätze und so. Ja, weil die Sprüche auch oft hier dieses sogenannte Parallelismus benutzt. Das heißt, zwei Sätze, die etwas Ähnliches sagen oder, ne, die jetzt zusammengefasst eine Sache sagen. Ein Satz ist quasi eine Einleitung und der zweite eine Erklärung oder so. Oder manchmal das Gegenteil, wo einer das Gegenteil vom anderen ist. Der erste Satz sagt etwas und der zweite sagt das Gegenteil, und man muss dann die zwei Sätze lesen und ja quasi da eine Summe machen sozusagen und so weiter. Das heißt, hier gibt es viele sprachliche Instrumente, Ausdrücke, wie man so sagt, ja, sprachliche Ressourcen, wie zum Beispiel Vergleiche, Metaphern, Kontraste, Wiederholungen, zusammengefasste Ratschläge und so weiter. Es sind ja viele, viele Methoden, die er benutzt hat, wie jetzt zum Beispiel, wie wäre eine Metapher. Jesus hat Metaphern benutzt, als er gesagt hat, ich bin das Wasser des Lebens. Das heißt, eine Metapher ist sowas, wo jemand etwas so sagt, ich bin das Wasser des Lebens, und man merkt, Jesus meint hier nicht, er ist wirklich Wasser, wie man ja aus der Flasche oder aus den Haaren hat, sondern er vergleicht, er macht hier eine Metapher. Ja, und das ist ja wichtig, weil dadurch wird es dann stärker, was er damit meint. Dann ist es ja stärker, als wenn er sagen würde, ich bin wie das Wasser. Dann wäre ja der poetische Sinn verloren gegangen, wenn man sagt, ich bin wie Wasser. Okay, das haben wir verstanden, ein Vergleich, und das wird ja, klingt ja stärker, klingt ja schöner, wenn Jesus sagt, ich bin das Wasser. Dann zwingt es uns nachzudenken. Und so ähnliche Sachen sind ja im Buch der Sprüche, solche Ressourcen, solche Arten, wie man die Sprache benutzt, um Sachen dann ja einprägender zu sagen. Ja, und dieser Parallelismus, das wird benutzt im Alten Testament sehr oft und im Neuen Testament auch. Der Apostel Paulus benutzt ja auch im Neuen Testament sehr oft, aber dann ist es ja nicht so offensichtlich wie im Alten Testament, weil ja im Neuen Testament hat ja Paulus auch nicht einen poetischen Ziel. Er macht ja keine Poesie, sondern er drückt seine Gedanken aus. Und wenn man das ja ein bisschen näher betrachtet, dann merkt man schon, dass er da so, kann man sagen, ein Jude ist. Einer, der ja aufgewachsen ist mit dem Alten Testament. Und da kann man auch, das hilft uns auch, das Neue Testament zu verstehen. Viele Sachen, die Paulus geschrieben hat, kann man ja besser verstehen, wenn man ja das merkt, dass er solche Sätze benutzt, wo er ein Satz quasi eine Einleitung zum nächsten ist, die man nicht trennen soll. Die Weisheit. Ja, ein interessanter Abschnitt ist dieser im Kapitel 9, dieser Dialog zwischen Weisheit und Torheit, wo Weisheit und Torheit quasi, kann man sagen, vermenschlicht werden. Das ist auch so eine Ressource, so eine poetische Methode. Ja klar, ne, okay, wenn man ja genau hinschaut, dann sieht man, dass ja Jesus, viele, viele Attribute von Jesus ja hier im Buch der Sprüche deutlich werden, wenn Salomo über die Weisheit redet und so, dann merkt man, dass ganz vieles ja auf Jesus passt. Aber hier im Kapitel 9 ist es sein Ziel, den jungen Menschen zu zeigen, dass die Torheit quasi eine aktive Sache ist. Ja, der Teufel, ne, der steckt hinter der Torheit, und die Torheit lädt die jungen Menschen und sagt, komm zu mir, ne, lass mach hier Blödsinn, und das ist toll, ne, wie hier Sprüche 9,17, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt köstlich, ne? Das heißt, der Teufel sagt den jungen Menschen, warum arbeiten, wenn ja ein Räuber zu sein ja viel mehr Spaß macht und viel mehr Geld bringt und so. Und ja, viele fallen da rein, ne? Viele junge Menschen, die denken, ja klar, warum, ne, muss ich hier mir eine Ausbildung machen und so, wenn ich ja einen Banküberfall machen kann und dann 20.000 Euro darin verdienen und so. Ganz schlimm. Und deswegen macht Salomo quasi so einen Dialog zwischen Weisheit, wo die Weisheit die jungen Menschen einlädt, komm zu mir, ne? Und die Torheit sagt, nein, kommt zu mir, ne? Bei mir ist es ja viel besser, ne? Und die Weisheit sagt, nein, bei mir ist es besser und so, ne? Sprüche 9,18, die Folgen der Torheit. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Ja, das ist die Folge von Menschen, die jetzt die Torheit folgen, den Teufel folgen, die jetzt diese Ratschläge des Teufels folgen, ne? Machen Sachen, die ja gegen das Gesetz sind, damit ist es ja viel besser, wenn du keine Beleidigung nach Hause nimmst, sondern die Leute ja direkt einen ins Gesicht haust oder so, oder hier dir ein paar Waffen kauft oder hier ein paar Drogen nimmst und so. Es ist ja, macht ja viel mehr Spaß und so weiter, ne? Aber das Ende, die Frage ist, das Ende, wie endet ein Mensch? Und ja, die meisten Menschen, die machen sich ja diese Frage, stellen sich diese Frage nicht, wo führt das hin, was ich ja mache? Die machen diese Frage nicht. Die denken nur, wichtig ist für mich der Augenblick, was, ne, der Spaß, was ich jetzt habe. Interessant, dass irgendwo im Buch der Sprüche auch steht, dass besser ist eine Beerdigung als eine Party, ne? Weil ja in der Beerdigung man über das Leben nachdenkt, über das Ende vom Leben, und in einer Party, nein, da denkt man nicht über, wie das Leben endet, ne? Und was sollte man dann tun, damit unser Leben auch gut endet, damit wir ein großer Segen sind für andere Menschen, bis wir sterben und so. Deswegen nachdenken über das Sinn des Lebens, der Sinn des Lebens. Sprüche enthalten viele kurze Reden über Weisheit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Arbeit, Reinheit, Kindererziehung und so weiter. Und ja, es gibt ja viele Menschen, die nicht an Jesus glauben und trotzdem mit Weisheit, ne, handeln, mit Gerechtigkeit, mit Selbstbeherrschung und fleißig sind in der Arbeit und Weisheit haben in der Kindererziehung. Deswegen, ja, vieles, was ja in Sprüche steht, ist ja, ich sage mal so, weltlich, ist ja säkulär, sagen wir so. Ne? Dieses Wort säkulär ist vielleicht ein bisschen besser im Sinne von, ne, ja, nicht christlich, aber nicht alles, was ja nicht mit dem Glauben zu tun hat, muss ja schlecht sein. Weil, ja, warum ist es so? Ja, weil Gott allen Menschen den gesunden Menschenverstand gegeben hat. Der gesunde Menschenverstand ist auch eine Gabe Gottes. Und ja, alle Menschen haben zuerst einmal den gesunden Menschenverstand. Ich sage mal so, irgendwo in der Kindheit haben die viele, ne, das verloren. Aber ich denke, mit der Geburt bekommt ja jeder Mensch den gesunden Menschenverstand. Und wir sollen den dann auch entwickeln, den gesunden Menschenverstand, um ja Weisheit zu bekommen in alles, was wir tun. Und im Buch der Sprüche stehen viele solche Weisheiten. Das Buch der Sprüche hat ja eine Besonderheit, was ja kein anderes Buch der Bibel hat, dass es ja 31 Kapitel hat. 31 Kapitel. Und diese Besonderheit macht es interessant, dass man es als Ziel setzen könnte, das Buch der Sprüche in einem Monat zu lesen. Jeden Tag entsprechend dieses, ne, am ersten des Monats das erste Kapitel, zweites Monats zweite Kapitel und so weiter. Einige Leute machen sowas, ne? Man kann ja jeden Tag das Buch der Sprüche lesen. Aber das ist so eine interessante Sache, so eine, ne? Einfach, ne, interessant, das zu sehen. Ja, die Bücher der Bibel, da gibt's Bücher mit 60 Kapiteln, mit 50, mit 40, mit 20, mit 150, aber keins mit, nur eins mit 31. Ja. Sprüche warnen den Jungen vor bösen Menschen jeglicher Art. Das ist auch so eine Sache, die ja, die im Laufe der Zeit mir wichtig geworden ist, was ich ja am Anfang, als ich mich bekehrt habe mit 16 habe ich die Bibel zum ersten Mal gelesen, als ich ja gar nicht bekehrt war. Und schon zu dieser Zeit ist mir aufgefallen, ne, solche Sachen hier, dass zum Beispiel das Buch der Sprüche uns vor Gefahr vor bösen Menschen jeglicher Art warnt, gegen jähzornige Menschen, arglistigen, gottlosen, törichten, Verleumdern, Unruhestiftern, Narren, reizbaren, Unsinnredner, unerziehbaren, gefährliche, eingebildeten, sich einmischenden, Verächtern der Weisheit, selbstsicheren, unachtsamen, hochmütigen, stolzen, übermütigen, Spöttern, Streitlustigen, Betrügern, Geldgierigen und Habgierigen und so weiter. Das heißt, alle möglichen Arten von bösen Menschen werden hier genannt. Und damals habe ich gedacht, ja, das kann ich mir sparen, solche Texte der Bibel. Warum, ne? Warum gibt's solche Texte in der Bibel? Als ich 16 Jahre alt war, weil ich ja in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ja, ne, meine Eltern, die sind gläubig und ich ging immer mit denen zur Gemeinde und meine Freundin, die waren ja auch nett zu mir und in der Schule waren auch alle meine Kollegen ja immer nett zueinander. So wie es ja, ich sag mal so, auf dem Land so ist. Und später, als, ne, ich gewachsen bin und studiert und gearbeitet, ne, habe ich gemerkt, dass es solche Menschen wirklich gibt und dass es ja kein, nicht umsonst ist, dass Salomo warnt gegen solche Menschen, weil die können, ne, uns kennen, können ja unsere Naivität nutzen. Weil wenn Menschen ja, wenn hier Betrüger merken, dass wir naiv sind, dann können sie uns leicht betrügen. Oder wenn Menschen, die ne, böse sind, die können ja Sachen mit uns machen, weil wir naiv sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, es gibt solche Menschen und wir sollen mit offenen Augen durch das Leben gehen. Wir sollen alle Menschen lieben. Aber was ich da noch dazu sagen muss, ich habe ja viele Jahre falsch über die Liebe gedacht, denke ich. Ich denke, dass ich heute ein bisschen ein Stück weiter verstehe, was es heißt, liebe deine Feinde. Früher habe ich gedacht, ich muss zu meinen Feinden gehen und die umarmen und sagen, lass uns Freunde sein. Und die haben so, ne, verprügelt und die haben gesagt, lass uns Freunde sein. Die haben mich verprügelt, lass uns Freunde sein. So ungefähr so, okay, im übertragenen Sinn meine ich jetzt, ne. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, Jesus hat gesagt, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Aber Jesus hat nicht gesagt, du musst hinter deinen Feind laufen und so lange ihm sagen, ja, lass uns Freunde sein und so, bis er sich ändert. Ja, okay, es gibt Menschen, die sich nicht ändern, die einfach böse sind, ja, weil sie böse sein wollen und die haben Spaß daran und die wollen sich nicht ändern. Deswegen, ja, wir sollen unseren Feinden vergeben, wir sollen sie lieben, aber es heißt nicht, dass wir ja versuchen sollen, in ihrer Nähe zu sein. Wir können die auch ein bisschen meiden, wie man so, ne? Und so, Gott, ne, segne meinen Feind und danke, dass er 100 Kilometer weit von mir wohnt, ne? Und so ungefähr so, ne, okay, ich denke, das spart uns, ne, als ich das entdeckt habe, hat es mich befreit von seelischen Qualen, weil ich immer gedacht habe, ja, aber ich habe doch diese Person, die mich nicht mag und die andere Person, die mag mich nicht. Und ich habe versucht, das wieder gut zu machen, dass die Leute mich gemocht haben und so. Und irgendwann hat mir Gott das gezeigt. Lass diese Menschen, wenn die dich nicht mögen, lass die. Bete für sie, vergib sie, aber lass sie. Ja. Deswegen, wenn wir erkennen, dass es ja Menschen gibt, die einfach Spaß haben, böse zu sein. Und hier eine Liste von Sachen, die solche Menschen in Schilde führen, ist gut, wenn wir diese Menschen erkennen, wenn wir durch die Art und Weise, wie die Menschen handeln, wie sie reden, merken, wer böse ist, wer schlecht gesinnt ist und denen dann, ich sag's, aus dem Weg geht und nicht denen ja, ne, ja, reinfallen, so betrogen werden von denen und benutzt werden von denen. Gegen die Gefahr von alkoholischen Getränken und Mahn zur Enthaltsamkeit. Gegen Gewaltverbrechen, gegen überstürzte Bürgschaft, gegen Faulheit, ja, auch im Neuen Testament, ne, wird gewarnt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, gegen Unterdrückung der Armen, ja, das Alte Testament warnt auch die ganze Zeit, dass man ja die Armen helfen soll, gegen den falschen Gebrauch der Zunge, sehr viele Passagen im Buch der Sprüche, und wie gesagt, ja, das Buch der Sprüche hat ganz viele säkulären Wahrheiten und ich denke auch die Menschen ohne Jesus, die aufpassen, was sie sagen, die werden weniger unglücklicher im Leben, ja. Und der Christ sowieso, ne? Deswegen ja auch Jakobus, ne, redet sehr viel davon, ne. Das heißt von böse Menschen, böse Männer. Und, ja, wenn ich ja zuerst über die bösen Frauen geredet hätte, ne, könnte man den Eindruck bekommen, dass, ne, das Buch der Sprüche hier sexistisch ist. Aber das Buch der Sprüche, ja, warnt gegen böse Männer, aber auch gegen ja böse Frauen, weil ja die Bosheit der Männer zeigt sich ja in einer etwas anderen Art und Weise wie die Bosheit der Frauen. Vor bösen Frauen wird gewarnt. Hier einige Texte habe ich hier erwähnt, Adressen, und gute Frauen werden gelobt, ja, auch ein paar Adressen. Der zweite Teil des 31. Kapitels ist einer der bekanntesten Abschnitte von Sprüchen, in dem es um die tugende Frau geht. Und diese tugende Frau ist sehr interessant, dieser Abschnitt sehr interessant, weil, ja, wenn du diesen Abschnitt aufmerksam liest, wirst du merken, dass es dort um eine Frau geht, die jetzt einen Familienbetrieb leitet, die, ja, die arbeitet, die stellt Waren her, die hat Angestellten, die verdient Geld, die und so weiter. Sehr interessanter Text, ne? Und es gibt Menschen, die sagen, eine Frau darf ja nicht arbeiten oder eine Frau darf kein Geld verdienen oder eine Frau, die Frauen sind dumm oder so. Es gibt Leute, die sowas denken, die sowas wirklich denken und das ist ja ganz schlimm. Ne? Und deswegen muss ich dann auch manchmal dagegenhalten und sagen, nein, so ist es nicht. Die Frauen sind genauso intelligent wie die Männer und ja, es gibt ja viele Frauen, die intelligenter sind als die Männer. Ja, guck mal nur in der Schule, welche sind die Noten der Mädchen und die Noten von den Jungs. Ne? Meistens haben die Mädchen da bessere Noten als die Jungs. Das zeigt ja, die sind ja so intelligent oder intelligenter als die Jungs. Nur weil die Gesellschaft sexistisch geprägt ist. Deswegen denken viele Männer, ne, meistens, dass die Frauen dumm sind. Und so im Endeffekt denken auch viele Frauen, dass sie dumm sind. Und das ist alles ganz schlimm, was ja in der Bibel ja keinen Halt hat. Weil die Bibel, ne, schon hier, das Buch der Sprüche wurde ja 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Oder ein bisschen weniger als 1000. Salomo hat doch gelebt im Jahr 1950, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das heißt, 1950 Jahre vor Christus. Das sind mehr als, lass mal sehen. 30 Jahre weniger als 3000 Jahre. Okay, fast 3000 Jahre. Da lobt Salomo diese Frau, die einen Betrieb geführt hat, dass sie das so gut gemacht hat, dass sie so verantwortungsvoll gemacht hat, dass sie alles so weise gemacht hat. Ne? Und ja, deswegen, ne, kann ich den Frauen nur sagen, bitte, ne? Folgt eurer Intelligenz, ne? Wenn ihr eine Fähigkeit habt, tut das. Gott gefällt das, tut das. Wenn er Intelligenz hat für eine Sache, mach das. Ne? Lass dich nicht begrenzen von den Meinungen der Menschen und so. Lass dich nicht begrenzen. Gib Gas. Ich sage immer, meine Jungs habe ich gesagt, bitte, ne, geht bis wohin ihr gehen könnt. Das heißt im Sinne von, dass man ja studiert oder dass man sich anstrengt, so viel wie möglich zu lernen, weil ja, wenn man oben ist, dann kann man immer wieder, kann man runterkommen. Aber wenn man unten ist, dann ist es schwerer raufzugehen. Deswegen, ne, gib so viel Gas, wie du kannst. Ne? Das rate ich allen jungen Menschen. Geh so weit du kannst. Und wenn du oben bist, dann kannst du aussuchen. Das heißt, ein Arzt, er kann sich aussuchen, ob er Arzt werden möchte oder ob er jetzt einen Müllwagen fährt. Er kann sich aussuchen, was er machen möchte. Aber wer jetzt nur eine Hauptschule hat, er kann sich nicht aussuchen. Er hat die Wahl nicht. Er kann ja nur den Müllwagen fahren. Er kann nicht sagen, ich will Arzt sein. Er kann nicht. Das heißt, ist ja nicht schlecht, Müllwagen zu fahren, ist ja gar nicht unwürdig, ist ja ein ganz würdiger Beruf. Nur was ich betonen möchte, ist, dass man dann nicht aussuchen kann. Man ist gezwungen, das zu machen, was niemand machen will oder sowas in der Art. Aber wenn man dann oben ist, wenn man jetzt einen Doktor hat oder sowas, dann kann man dann viele, viele Berufe aussuchen. Und deswegen sage ich ja alle junge Menschen, gib Gas, geh bis wohin du kannst. Und das ist ja völlig im Sinne Gottes. Gott hat uns Intelligenz geschenkt und die sollen wir benutzen. Ja, gut. Der Bezug zum Neuen Testament. Ja, man könnte denken, ja, Sprüche, die waren ja säkulär, sehr viele. Welchen Bezug gibt's dann, ne, vom Buch der Sprüche zum Neuen Testament? Sehr viele sogar. Hier, Römer 12, 16 ist im Grunde ein Zitat von Sprüche 3, 7. Ich lese mal Römer 12, 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Römer 12, 16. Wenn man hier Sprüche 3, 7 liest, dann merkt man, es geht um das Gleiche. Sprüche 3, 11 bis 12 wird in Hebräer 12, 5 bis 6 genannt. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Hebräer 12, 5 und auch 1. Petrus 5, 5. Und auch Jakobus 4, 6 sind ja Zitate von Sprüche 3, 34. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Jesus, er hat auch oft die Sprüche benutzt. Hier eine kleine Liste. Lukas 11, 43, Matthäus 7, 26, Lukas 12, 16 bis 20, Johannes 3, 3, 3, 13 und Matthäus 11, 19. Und Jesus, ja, er benutzte auch ähnliche Lehrmethoden wie die Sprüche. Das heißt, Jesus benutzte viele Gleichnisse. Und ja, Gleichnisse ist ein deutsches Wort. Und das hebräische Wort Sprüche ist ja fast das Gleiche, bedeutet fast das Gleiche wie Gleichnis. Auch der Apostel Petrus hat die Sprüche oft benutzt. 1. Petrus 2, 17, 1. Petrus 3, 13, 1. Petrus 4, 8, 4, 18, 2. Petrus 2, 22. Paulus auch Römer 12, 20, 1. Korinther 1, 24 und auch der Autor des Hebräerbriefes. Ich denke ja, dass der Autor des Hebräerbriefes Paulus war. Hebräer 12, 5 hatten wir schon erwähnt. Ne? Das heißt ja, auch im Neuen Testament wird das Buch der Sprüche sehr oft benutzt, wie auch er alle Bücher des Alten Testaments werden im Neuen Testament benutzt. Aber ne, ich betone das hier einfach, um zu zeigen, dass auch dieses Buch, was manchmal so ein bisschen säkulär rüberkommt, aber auch dieses Buch ist im Neuen Testament zitiert und dadurch erkennen wir, dass ja es auch von Gott inspiriert wurde. Nächste Überschrift, Jesus ist die Weisheit. Manchmal wird ja im Buch der Sprüche die Weisheit personifiziert. Das heißt, er wie eine Person dargestellt, die jetzt die Menschen zur Buße ruft. Und das deutet auf Christus hin, weil ja Jesus das Gleiche gemacht hat. Er hat auch die Menschen zur Buße gerufen. Und oft, wenn wir das Buch der Sprüche lesen, merken wir, oh, das redet quasi, wie es Jesus beschreiben würde. Und hier gibt's ja ein ganz interessanter Vers, Sprüche 30, Vers 4. Ganz stark eine, ja, ich würde sagen, eine nicht prophetische Prophezeiung, wenn ich es so nennen kann, ne, weil ich lese mal hier vor. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Sprüche 30,4, ganz stark, ne, hier. Wer ist denn der richtete alle Enden der Erde auf? Das heißt, die Erde aufgebaut hat. Wer hat die Erde aufgebaut? Das ist Jesus. Entschuldigung, das ist Gott. Da ist Gott gemeint. Wer richtete alle Enden der Erde auf? Damit ist Gott gemeint. Und interessant, der nächste Satz, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Das heißt ja, die Juden sagen, je, aber ne, Gott hat doch keinen Sohn und so weiter. Die sagen, Jesus ist doch nicht der Gott, Sohn Gottes und so. Sondern ja, hier im Buch der Sprüche steht es wieder einmal, wie jetzt überall im Alten Testament, die Prophezeiungen. Und hier steht es ja nicht in so einer prophetischen Art und Weise, sondern ganz normal, ein Spruch. Und es ist ganz deutlich, was ist sein Name? Das heißt, was ist der Name, ne, von dem, der alle Enden der Erde aufgerichtet hat? Ja, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Ganz klar, Bezug zu Jesus. Ein wichtiges Thema, das Herz. Das Herz. In der Bibel, ne, wird das Wort Herz benutzt, um ja unsere Seele zu benennen. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Deswegen sage ich immer, Leute, bitte liest die Sach- und Worterklärungen und liest hier Bibelwörterbücher auch, weil ja viele Wörter in der Bibel eine andere Bedeutung, eine andere Betonung haben, wie in der heutigen Sprache, wie zum Beispiel das Wort kennengelernt, wie jetzt, ne, Adam hat Eva kennengelernt und sie wurde schwanger. Und er kannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, sie wurde nicht schwanger, nur weil Adam gesagt hat, hallo Eva, ne, toll, dass ich dich kennenlernen kann, ne, sondern, ne, das hat ja eine andere Bedeutung, dieses Erkannte, ne. Und deswegen haben ja viele Wörter der Bibel ja eine andere Betonung. Und wenn wir jetzt die Bibel lesen und irgendwo das Wort kennenlernen lesen, dann sollen wir wissen, dass Kennenlernen in der Bibel nicht einfach das ist, so, ja, okay, heute habe ich jemanden kennengelernt, hier ein paar Minuten geplaudert mit jemand, sondern in der Bibel geht es darum, dass man ja eng sich bezieht mit einer Person und so. Und deswegen, wenn die Bibel sagt, man soll Gott kennen, ne, heißt nicht nur so ein bisschen, okay, Gott, ne, den gibt es oder so, sondern ne, eine Beziehung, eine enge Beziehung mit ihm zu haben, ne. Und so, deswegen sage ich immer, bitte liest, ne, solche Bibelwörterbücher und diese Sach- und Worterklärung, wie jetzt in der Schlachterbibel und sowas, ne, weil da kann man ja, ich sag mal so, diese veränderte Bedeutung der Wörter haben. Und auch so das Wort Herz. Sprüche 4,23, ganz schöner Vers. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ne? Unsere Seele bewahren, unser Herz bewahren. Das Herz aus biblischer Sicht umfasst den Intellekt, die Emotionen und den Willen. Und Jesus greift diese Idee auf. Ja, Lukas 6,45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Lukas 6,45. Da sieht man, dass hier Herz für Jesus, das alles umfasst Intellekt, Emotionen und Willen. Das heißt unsere Seele. Weil Seele ist genau das, Intellekt, Emotionen und Willen. Und da sieht man wieder die Verknüpfung von, ja, Sprüche und Jesus, das Neue Testament. Letzte große Überschrift, Aktualität. Ja, wie das ganze, die ganze Bibel, aber auch das Buch der Sprüche ist sehr aktuell. Aktuell und kann uns ja sehr helfen. Das Buch der Sprüche, ja, will ich sogar Menschen empfehlen, die gar nicht an Jesus glauben, weil die Weisheiten, die da drin stehen, ja, die sind ja gültig bis heute, wie man zum Beispiel ja sich gut mit dem Nachbar bezieht, wie man ja ein pflichtbewusster Bürger wird, wie man ein vorbildlicher Vater und ein vorbildlicher Ehepartner und so weiter ist. Ja, und okay, es gibt dann auch viele Wörter, die jetzt reden von dem Glauben und wie man ja gerecht vor Gott wird. Anhand von den Sprüchen zu lehren, war eine verbreitete Methode in jener Zeit. Ja, weil damals sind die Leute ja zu den Synagogen gegangen, also damals, nicht in der Zeit von Salomo, da gab es die Synagogen noch nicht. Die Leute gingen zum Tempel und das war noch schlimmer, weil die Synagogen, die gab es in jeder großen Stadt und der Tempel gab es nur in Jerusalem. Das heißt, zur Zeit von Salomo, da gab es nur der Tempel. Die Menschen sind da ein oder dreimal im Jahr oder einige nur einmal im Jahr vom Land, von weit weg, gereist nach Jerusalem, um in ein Fest teilzunehmen. Das heißt, es gab Leute, die ja nur einmal im Jahr eine Predigt gehört haben, das Wort Gottes gehört haben. Und ja, die hatten ja keine Bücher, die hatten ja keine Handys, die hatten sowas nicht. Und ja, wie konnten die dann ja die Sachen wissen? Ja, nur durch auswendig lernen. Deswegen haben sie ja ganz stark aufgepasst, was sie gehört haben, das ja festzuhalten. Und die Sprüche, die sind ja eine Methode, um das zu vereinfachen, weil ein Spruch ist doch viel leichter auswendig zu lernen als jetzt andere Texte der Bibel. Ja. In Sprüche ist die Weisheit nicht eine intellektuelle, abstrakte Philosophie, sondern die alltägliche Anwendung des Glaubens in konkreten Situationen. Sie gilt nicht nur für die Andachtszeit, sondern soll die ganze Einstellung prägen. Die Einstellung zum Ehepartner, zu den Kindern, zur Arbeit, zur Arbeitsweise, zu den Aufgaben, zu allem, ist ein praxisorientiertes Buch. Weil es eine breite Spanne von Beziehungs- und Lebensprinzipien lehrt, die kulturübergreifend bis heute gelten. Ich lese mal noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Was versteht man unter Parallelismus? Die zweite Frage, den Unterschied zwischen dem heutigen Begriff Gehirn mit dem in der Bibel benutzte Wort Herz. Und die dritte Frage, welchen Beruf übt die tugendhafte Frau aus, von der Sprüche 31 erzählt? Halleluja. Amen.